Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei der Diakonie in Südwestfalen. Das Thema, über das wir heute sprechen möchten, ist Alltag in der Notaufnahme. Ja, ich hoffe, wir können vielleicht ein paar Tipps geben, vielleicht auch Fragen klären, wie wann bin ich überhaupt ein Notfall? Was ist eigentlich eine Notaufnahme und ja, wie sieht der Alltag dort aus? Ich bin Anne Bach und ich freue mich heute, ja, dass meine beiden Gäste da sind. Wenn sich einer mit Notfällen auskennt, dann auf jeden Fall die beiden. Ich begrüße zum einen Melanie El-Kassem. Sie ist stellvertretende pflegerische Leiterin der zentralen Notaufnahme am Diakonieklinikum Jungstilling in Siegen. Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege. Und sie besitzt eine besondere Weiterbildung in dem sogenannten Manchester Triage-System. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Hallo, erstmal schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Ja, und dann ist noch Dr. Jörn Worbes hier. Er ist der leitende Arzt der zentralen Notaufnahme, trägt unter anderem die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und Intensivmedizin. Und ist unter anderem noch leitender Notarzt des Kreises Siegen-Wittgenstein und ärztlicher Leiter im Rettungsdienst des Kreises Siegen-Wittgenstein. Hallo Herr Worbes, ist das korrekt?
Ja, das hört sich gut an.
Wie ist es heute bei den heißen Temperaturen? Ist da mehr los in der Notaufnahme oder ist es ein gewöhnlicher Tag? Ist es nicht auffällig? Wir haben heute über 30 Grad. Merkt man das, Herr Worbes?
Im Grunde genommen schon. Es ist jetzt nicht so, dass diese klassischen Erkrankungen, die mit Sonne und Hitze assoziiert sind, wie Hitzeschlag oder Sonnenstich oder sowas, da vermehrt auftreten. Also zumindest mal merken wir das nicht. Aber wir vermerken, dass mehr ältere Leute, die vielleicht multiple vorerkrankt sind, doch vermehrt die Notaufnahme oder der Notaufnahme zugeführt werden dann und dann verschiedene Erkrankungen haben, die in der Regel mit unter anderem Austrocknung, also zu wenig Flüssigkeit, einhergehen.
Ja, kommen wir doch direkt mal zu dem Thema, wann bin ich denn überhaupt ein Fall für die Notaufnahme? Man hört ja immer wieder, auch in den Medien, dass die Notaufnahmen in Deutschland überfüllt sind. Erstmal, woran liegt das aus Ihrer Sicht, Frau El-Kassem?
Also es sind auf jeden Fall strukturelle Probleme. Zum einen die Erreichbarkeit von Ärzten an Nachmittagen und auch an Wochenenden. Das führt zum einen dazu, dass wir mehr Patienten haben und auch die Wartezeit auf Fachärzte ist auch mit ein Problem. Und natürlich gibt es auch das ein oder andere Mal die Hoffnung, dass es bei uns dann doch auch schneller geht.
Also das heißt, ich übersetze das mal, es kommen auch Leute mit Beschwerden, mit denen sie eigentlich auch, naja, zum Hausarzt hätten gehen können oder sollen. Das ist richtig, habe ich richtig verstanden. Ja. Woran liegt das? Warum machen die Leute das? Können Sie da was zu sagen, Herr Worbes? Was glauben Sie?
Wir haben ja einen gesellschaftlichen Wandel. Wir haben eine zunehmende Überalterung der Gesellschaft. Das ist einfach so, das lässt sich ja feststellen. Das hat zur Konsequenz, dass das auch Leute sind, die viele verschiedene Medikamente einnehmen. Und das ist das eine. Das andere ist, das Versorgungssystem, was Notfälle angeht in Deutschland, entspricht halt eben nicht mehr dem Anforderungsprofil, was man damit einhergehend haben müsste, sozusagen. Also das, was Frau El-Kassem schon gesagt hat, ist ja das eine, dass eben wir eine Ausdünnung haben an ärztlicher, ambulanter Versorgung. Sei es jetzt Fachärzte oder Allgemeinmediziner oder also Hausärzte. Und das andere ist, dass das Ganze sehr kompliziert geworden ist. Für viele, die gerade die älteren Herrschaften, ist das manchmal sehr kompliziert, da überhaupt einen zu erreichen, wenn sie eben keinen direkten Hausarzt mehr haben oder einen suchen oder eben eine akute Beschwerde haben, die sie nicht richtig einschätzen können und versuchen, sich da Hilfe zu bekommen, dann kann das halt zu kompliziert sein. Und so ein Krankenhaus mit der Notaufnahme, die 24 Stunden, 365 Tage geöffnet ist, zur Not geht man halt dann einfach mal dahin mit irgendeinem Leiden, was man dann für sich sozusagen als Notfall definiert.
Wann bin ich denn ein Fall für die Notaufnahme?
Formell sind das alles Patienten, die schwer erkrankt oder schwer verletzt sind. Eigentlich müsste man sagen, wenn man es genau nimmt, in dem System zumindest mal so vorgesehen, sind das Patienten, die vornehmlich über den Rettungsdienst das Krankenhaus erreichen. Wenn das alles so stimmig wäre. Aber auch der Rettungsdienst, für den trifft das eben Gesagte zu. Auch der wird gerne mal kontaktiert, ohne dass es jetzt tatsächlich eine Indikation für den Rettungsdienst wäre. Also 112 ist halt schnell gewählt. Es geht immer direkt, relativ direkt einer dran. Und man kriegt immer irgendwie direkt eine Aussage, was man machen soll.
Haben Sie vielleicht Beispiele, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt? Dass man so ein Gefühl bekommt dafür, was ist jetzt wirklich dringend und was ist vielleicht eher was, wo ich vielleicht dann doch noch warte bis Montag oder bis zum nächsten Tag, gehe damit zum Hausarzt oder zum Facharzt.
Also wenn ich jetzt das Wetter zum Beispiel nehmen würde, Entschuldigung, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, also jetzt mit den Wespen und sowas alles. Mhm. Ne? Da gibt es ja schon mal den einen oder anderen Stich. Und je nachdem, wo das dann auftritt und wenn dann auch Symptome wie Luftnot oder sowas nach einem Wespenstich kommen, dann ist man ein Notfall. Definitiv. Mhm. Dann gehört man in die Notaufnahme. Das wäre jetzt so zum Wetter hin ein Beispiel.
Also ich merke schon, das ist schwierig, das so pauschal zu sagen. Ich habe so das Gefühl, dass man es eben nicht so einfach erklären kann.
Ja, es gibt Kriterien, zum Beispiel, wenn die Wespe in den Mund sticht und die Zunge schwillt an, dann muss auch noch nicht mal allergisch gegen sein, dann kann es eben dazu kommen, dass der Atemweg ein Problem kriegt. Also Probleme mit der Luft, akute Probleme mit der Luft, akute Probleme mit dem Kreislauf. Dazu zähle ich jetzt auch mal ein akutes Koronarsyndrom, sprich ein Herzinfarkt. Also wenn da Symptome da sind, die da darauf hindeuten, akute Probleme, dass neue neurologische Symptome aufgetreten sind, also Lähmung, Sprachstörungen, Wachheitsstörungen sozusagen, solche Dinge oder eben eine akute Blutung, die wo auch immer, entweder verletzungsbedingt oder aber auch aus irgendeiner Körperhöhle kommt, aus der sie normalerweise nicht kommen sollte. Das wären natürlich Indikationen, um eine Notaufnahme / den Rettungsdienst zu alarmieren.
Was sind so die häufigsten Krankheitsbilder, mit denen Sie im Alter konfrontiert werden, Frau Ilkassem?
Ich würde, glaube ich, sagen, es kommt auch immer ein bisschen so auf die Bedingungen draußen schon mal mit drauf an.
Also meinen Sie so Wetter?
Auf jeden Fall. Im Moment würde ich sagen, haben wir viele Unfälle mit dem Fahrrad zum Beispiel. Das wäre jetzt dann im Winter, sind es dann oft schon mal, wenn dann Glatteis gemeldet ist, dann ist es der Fall auf den Asphalt, ne? Zum Beispiel der Bruch des Handgelenkes. Das passiert dann schon mal sehr gerne. Umknicken ist auch was super häufig passiert. Sonntags der klassische Fußballer, der kommt, ja.
Und der ist auch richtig bei Ihnen oder wäre der jetzt was für den ärztlichen Notdienst?
Es kommt immer ein bisschen drauf an, was das für ein Verletzungsmuster ist. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, der bekommt jetzt zum Beispiel einen Ball gegen den Kopf oder beide Fußballspieler donnern zusammen. Also dann ist das durchaus schon legitim bei uns, uns zu visitieren.
Der Punkt ist ja der, wenn Sie jetzt so einen Fußballspieler ansprechen und wir gehen mal von einem Trauma aus, also irgendwie was sich hingefallen, gefault oder was weiß ich, geht das ja oft einher mit Extremitätenverletzungen und da wird sich der ärztliche Notdienst unter Umständen schwer tun, sicher auszuschließen, dass da was Schlimmeres an der Extremität ist, sprich ein Bruch oder Bandverletzung. Sowas kann man ja dann letztendlich dann nur noch mit einem Röntgenbild feststellen unter anderem oder mit irgendeiner Bildgebung. Und da bleibt letztendlich ja nichts anderes übrig, als ins Krankenhaus zu kommen und das eben auszuschließen.
Jetzt ist ja, wie der Name schon sagt, die Notaufnahme dafür da, akute Notfälle zu behandeln. Das heißt, Sie müssen selektieren, welcher Patient, der jetzt bei Ihnen ist, am schnellsten Hilfe bekommen muss. Dazu nutzen Sie ja das Instrument des sogenannten, also dieses sogenannte Manchester Triage-System. Also können Sie das vielleicht mal kurz erklären?
Gut, also es geht darum, letztendlich haben wir mehr Patienten, als wir Ressourcen haben in der Notfallmedizin. Und dann muss man da irgendein Instrument finden, um einzuschätzen, welcher Notfall ist denn jetzt der dringendste. Und darum geht es bei diesen Ersteinschätzungssystemen. Da gibt es halt verschiedene auf dem Markt letztendlich. Wichtig und vorgegeben ist, dass die validiert sind, mehrstufig sind. Da gibt es in Deutschland letztendlich zwei, sag ich mal, die den Markt bestimmen in den Krankenhäusern. Das ist einmal dieses Manchester-Triage-System, was wir verwenden. Ich glaube, das liegt irgendwo bei über 50%, 60% knapp in der Nutzungshäufigkeit. Und das andere ist das kurz ESI oder Emergency Severity Index, ist aber auch ein mehrstufiges System, was auch nach diesen, also genau gesagt fünfstufig, genau wie das Manchester Triage System, was eben in Farben kodiert, also rot, orange, gelb, grün, blau, dann determiniert, wie dringend der Patient behandelt werden muss. So, im Fall dieses Manchester Triage Systems ist es halt eben so, dass das maximale Zeitintervall definiert wird, bis ein Arzt den Patienten gesehen haben muss. Und das fängt natürlich bei Rot an. Da muss das ein akut vital bedrohlicher Notfall, der dann eben die sofortige Arztanwesenheit immer bedarf. Also da gibt es keinen Zeitintervall, das ist null. Bis hin zu dem blauen Patienten, der über 2 Stunden Zeit hat, mindestens bis ein Arzt ihn visitieren muss.
Wie läuft das dann ab, wenn ich in die Notaufnahme komme? Ich habe mir zum Beispiel in die Hand gesägt oder leicht mich geschnitten mit einer Gartenschere oder was auch immer. Wie läuft das dann ab? Also Sie schätzen dann ein?
Genau, also es ist so, wir sind allen Fachabteilungen zugeordnet. Mhm. Jede Pflegekraft, unter anderem halt dann auch die Ersteinschätzung. Querstrich Triage. Und dann ist das Ziel, dem Patienten oder die Patientin oder in dem Fall Sie innerhalb der ersten 10 Minuten erst einzuschätzen durch uns als Pflegekräfte. Dann schauen wir einmal, was für Beschwerden Sie haben natürlich. Sie schildern uns das und wir können dann entscheiden, wie dringend das im Grunde ist. Der Arzt wird in der Regel sofort kontaktiert. Wir haben auch die Möglichkeit, sofort was gegen Schmerzen zu tun. Wir machen auch oftmals schon in der Ersteinschätzung eine kleine Erstbehandlung. Das kommt immer ein bisschen auf die Beschwerden an. Wenn Sie jetzt mit einer Schnittverletzung kämen, wo Sie jetzt, sag ich mal, das Küchentuch drauf gedrückt hätten, das würden wir natürlich dann etwas professioneller dann erledigen. Und genau, so dass Sie dann irgendwann dem Arzt zugeführt werden, je nachdem, wie wir Sie dann einschätzen.
Viele Leute haben ja die Notaufnahme schon mal selbst aufgesucht oder als Angehöriger und da ist manchmal mehr los und mitunter kommt es natürlich dann auch zu Wartezeiten. Können Sie da vielleicht nochmal erklären, warum es zu diesen Wartezeiten kommt? Weil ich glaube, das ist vielleicht so ein Thema, wo sich manche Leute irgendwie drüber ärgern, aber im Grunde passiert ja im Hintergrund ganz viel. Da spielt ja das Triage-System zum Beispiel auch eine Rolle, aber vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen, wie Wartezeiten entstehen und.
Also, es sind multiple Gründe, wie Sie schon sagen. Man muss verstehen, nicht weil man nur, sag ich jetzt mal, eine Ersteinschätzung bekommen hat, wo man grundsätzlich, ich nehme jetzt mal 30 Minuten auf den Arzt warten kann, dass man auch diese 30 Minuten auf den Arzt wartet. Das können auch nur mal 5 Minuten sein. Das muss man zum einen wissen. Zum anderen kommt es auch immer darauf an, ob dazwischen halt wirklich noch ein anderer Notfall kommt. Und es ist nicht so, dass sie ja nicht von uns schon einmal gesehen worden sind und auch eine Erstbehandlung bekommen haben. Ne, das spielt auch immer noch eine Rolle. Und dadurch kann man natürlich dann auch immer ein bisschen einschätzen, welchen Patient die dringendere Behandlung hat. Dann kommt noch hinzu, dass wir verschiedene Fachabteilungen haben. Sprich, das kommt auch ein bisschen drauf an, welcher Arzt dann gerade da ist und seinen Patienten schon anschaut. Das hat dann auch schon mal was damit zu tun. Nicht nur ein Arzt ist für alle Patienten zuständig und dadurch kommt es halt auch schon mal zu verschiedenen Wartezeiten. Und das sind halt viele Gründe und natürlich halt die Unfälle, die zwischendurch noch reinkommen und dann natürlich dafür sorgen, dass jemand vielleicht noch mal länger warten muss.
Jetzt kennt man ja aus Fernsehserien wie Emergency Room das Bild von Notaufnahmen, wo es einfach sehr dramatisch und hektisch und aufregend zugeht. Wie ist es denn im Alltag? Ist es so oder ist es anders, Herr Worbes?
Notfallmedizin ist generell so ein Ding, was eben punktuell zu einem völligen Chaos führt. Aber es gibt eben auch Zeiten, gerade in frühen Morgenstunden, da ist halt weniger los. Aber das entbindet uns ja nicht von der Verpflichtung, eben die entsprechende Vorhaltung zu machen, weil eben das gerade ein Kennzeichen von Notfallmedizin ist. Es kann akut sich komplett ändern. Und so ist das eben auch. Das ist ja einer der spannenden Dinge dabei. Man muss auch vielleicht noch zu den Wartezeiten noch dazu sagen, gerade im Kontext mit diesem Triage-System. Ich sagte, das kommt ja aus dem englischen Bereich, völlig anderes Gesundheitssystem, angloamerikanischer Raum. Da gibt es halt, oder man muss eigentlich fast sagen, weltweit gibt es halt eine Historie für notfallmedizinische Fachabteilungen. Also die Amerikaner oder die Engländer und viele andere Staaten haben schon seit langem eigenständige Fachabteilungen für Notfallmedizin. Und so ein Emergency Room, auch gerade wie er dann damals dargestellt wurde, der hatte halt eigene Ärzte, die sich mit dem Thema Notfallmedizin fachspezifisch beschäftigt haben. Das haben die also jetzt schon seit über 30 Jahren. Die haben da eine sehr große Expertise drin. In Deutschland, so auch in Österreich, gibt es dafür keine echte gute Historie. Da wurde bisher sozusagen, war der Tenor, das kann jede Fachabteilung für sich selber regeln. Ich sage Ihnen ganz klar, das kann sie nicht. Das ist definitiv falsch. Es muss eine eigene Entität dafür geben. Das kann ich mit Sicherheit sagen, nach über 25 Jahren Tätigkeit in beiden Bereichen, Präklinik wie Klinik. Dementsprechend ist das bei uns in Deutschland auch aktuell noch so, dass wir das Problem haben. Ich hatte ja das Manchester Triage-System fokussiert auf die Dringlichkeit, bis ein Arzt kommt. So kommt dann eben in England irgendein Notfallmediziner, der den Patienten als erstes beurteilt und erst behandelt, bis er dann eben Klarheit darüber hat, welche Fachabteilung denn wirklich der Patient am Ende benötigt. Hier ist das eben anders. Durch unser System sind wir gezwungen, die Patienten dann mit diesem entsprechenden Bild, was wir da von dem haben, irgendeiner Fachabteilung zuzuordnen. Mhm. Und das ist natürlich sozusagen ein Initialangriff, der nicht immer richtig sein kann oder muss. Dann kann es eben dazu kommen, gerade beispielsweise, wenn wir in dem Dienstbetrieb sind, nachts, Wochenends, dass so ein Arzt vielleicht aus der operativen Abteilung gar nicht zugegen ist, der Dienstarzt. Der ist nicht in der Notaufnahme unbedingt, der ist vielleicht auch mal auf Station oder in einem OP sogar. Und so kann es eben dazu kommen, dass solche Wartezeiten auch mal überproportional länger sind. Mhm. Das ist halt so ein bisschen die Krux, die wir aktuell noch haben in der Umbruchszeit, in der es jetzt gerade sich befindet, diese notfallmedizinische Versorgung.
Wer gehört denn eigentlich zu Ihrem Team in der zentralen Notaufnahme? Wer arbeitet da überhaupt?
Ja, also im Wesentlichen sind es eben Pflegekräfte, die da arbeiten. Wir haben auch ein paar, sagen wir mal, andere medizinische Fachberufe mit drin. Also MFA, medizinische Fachangestellte, oder auch Rettungsdienst nach dem neuesten Standard, sozusagen Notfallsanitäter, die dürfen alle im Prinzip in der Notaufnahme arbeiten. Das ist sozusagen der Kern. Ärzte, gibt es halt eine Leitung und eine Vertretung der Leitung. Und ansonsten haben wir in den Kernbereichen Chirurgie und oder Schrägstrich Unfallchirurgie und innere Medizin jeweils einen anwesenden Arzt, und für alle anderen Abteilungen müssen wir die sozusagen akut dazu rufen.
Okay. Das klingt ja absolut so, also Sie haben ja einen unglaublich dynamischen Job. Jeder Tag ist wahrscheinlich wie ein Überraschungsei. Sie wissen nie, was passiert, wer kommt oder wie viele gleichzeitig. Was muss man eigentlich mitbringen, wenn man in der Notaufnahme arbeitet? Frau Elkersheim, vielleicht fangen Sie mal an. So.
Ja, man muss auf jeden Fall die Lust haben, sich genau da, was Sie schon sagen, darauf einzulassen, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das heißt, man muss da schon sehr, sehr dynamisch sein. Und auch die Zeiten, wo es dann sehr, 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 sehr anstrengend ist, gut hinter sich zu bekommen, organisiert arbeiten zu können, resilient sein tatsächlich, um das auch machen zu können, weil es ist ja auch wirklich nicht immer so, dass ein Patient kommt, der sich den Arm gebrochen hat. Es kommen ja unter Umständen auch schon mal Patienten, die sind schwerer verletzt. Und damit muss man auch nachher, nicht nur in der Akutsituation, man muss viele, viele Dinge wissen. Also man muss über viele verschiedene Fachdisziplinen Bescheid wissen. Das ist halt schon anders, als wenn man jetzt auf einer chirurgischen Station arbeiten würde. Da ist es ja schon so, dass die Pflegekräfte in ihrem Fach kompetent und wirklich gut Bescheid wissen und auch genau wissen, was dort zu tun ist. Bei uns ist es so, wir müssen über zum Beispiel der Unfallchirurgie auch in der inneren Medizin, in der Neurochirurgie über die wichtigsten Krankheitsbilder gut Bescheid wissen, wo Alarmglocken bei uns läuten müssen, wenn Patienten sich zum Beispiel innerhalb der Ersteinschätzung vorstellen, wann wir wissen, jetzt ist es Zeit, dass wir sofort reagieren und agieren, also sprich Kompetenz, Fachwissen, dynamisch, aber auch einfach viel Lust auf dieses Thema Notaufnahme.
Herr Worbes, wie sind Sie in die Notfallmedizin gekommen?
Ja, ich komme ja ursprünglich aus der Anästhesie, also Facharzt für Anästhesiologie und dann Intensivmedizin. Aber für mich war klar, dass das entweder Intensivmedizin oder und Notfallmedizin sein muss. Da war halt damals dieser Facharzt der Nächste, sozusagen, der den engsten Kontakt dazu hatte, sowohl was die Skills angeht, die man dafür braucht, wie auch sozusagen dieses bisschen breiter aufgestellte Wissen. Insofern gibt es halt in Deutschland, wenn man Notfallmedizin betreiben möchte, zunächst erstmal den Notarztdienst, also der rettungsdienstassoziierte ärztliche Tätigkeit. Das war sozusagen, habe ich lange Jahre gemacht oder mache ich immer noch. Und letztendlich mit der Entwicklung der Notaufnahme kam dann die Idee, okay, das Ganze auch weiterzuführen. Was passiert denn sozusagen im Krankenhaus, nachdem ich den Patienten da abgegeben habe? Und die Gelegenheit bot sich und die habe ich dann aufgegriffen.
Wenn jetzt ein schwerer Unfall reinkommt, sagen wir mal ein Motorradunfall, der kommt mit dem Rettungswagen rein. Wie sind da die Abläufe?
Also beim schweren Unfall ist es relativ einfach, muss man wirklich sagen. Weil
davon haben wir ja schon mitunter einige. Wir sind ja als überregionales Traumazentrum zertifiziert am Jungstudienkrankenhaus.
Genau.
Das heißt, da muss ja dann wirklich alles stimmen und getaktet sein. Vielleicht nehmen Sie uns mal kurz mit.
Genau, also das ist letztendlich geht das ja so in der Regel, wenn es gut läuft, standardmäßig, dann kriegen wir eine Vorabinfo entweder vom Rettungsmittel oder von der Rettungsleitstelle über das, was da passiert ist. Dementsprechend kann man dann einschätzen, wie schwer ist denn dieser Unfall? Handelt es sich wirklich um einen schweren Unfall? Dann würden wir einen sogenannten Schockraum aktivieren. Das bedeutet, wir brauchen mehrere Disziplinen. Das ist ähnlich wie beim Boxenstopp in der Formel 1, muss man sich das vorstellen. Es gibt mehrere Einzeldisziplinen, die da alle mit einer bestimmten Aufgabe um diesen Patienten dann am Ende rumstehen. Die kriegen ein Briefing nach der sozusagen Voranmeldung durch das Rettungsmittel zum Beispiel.
Wie viele Leute sind das dann so ungefähr?
Da sind letztendlich 10 Leute im Schockraum drin dann.
Mhm. Okay.
Es können auch mal mehr sein, aber 10 sind es. Also wenn Auszubildende etc. noch dazukommen, aber 10 sind es im Kern. Dazu gehören halt einfach die verschiedenen Fachdisziplinen, die sich primär um so einen Patienten kümmern. Also Anästhesiologen, Unfallchirurgen zunächst mal und dazu dann eben noch Neurochirurgen, Kieferchirurgen, Allgemeinchirurgen. Das ist sozusagen dieses Kernteam aus Ärzten nebst der Pflege, also einmal der ZNA-Pflege, die dazukommen muss, und der Anästhesiepflege, die dazukommt und dem radiologischen Fachpersonal. Also auch der Radiologe, den hatte ich jetzt gerade noch sozusagen unterschlagen, der ist mit dabei bei uns in der Schockraumalarmierung nebst dem Fachpersonal, sprich MTR.
Okay, wie nach so einem, also wenn Sie jetzt so einen Fall hatten, nach so einem stressigen Tag, wie gleichen Sie das aus? Privat?
Also man muss letztendlich, ob man das ausgleichen muss, weiß ich gar nicht. Man muss halt sozusagen in Summe, wie Frau El-Kassem das schon gesagt hat, sich auf dieses Notfallsystem einlassen, dann kann man das eigentlich relativ gut abwettern, muss man sagen. Gerade wenn man jetzt weiß, okay, ich habe jetzt da alles das getan, was notwendig war und hat vielleicht sogar noch den Erfolg dann dabei, dann ist das eigentlich, lässt sich das ganz gut ertragen, muss man sagen.
Würden Sie sagen, ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen, um vielleicht die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren und vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben. Würden Sie sagen, dass die Notaufnahmen schon nicht so überfüllt wären, wenn Leute, nur Leute kämen, die wirklich als Notfälle eingeteilt werden können?
Ich finde so pauschal das jetzt zu sagen, schwierig tatsächlich. Mhm. Weil manchmal ist es ja so, dass auch unscheinbare Sachen durchaus nachher auf jeden Fall die Berechtigung haben, in die Notaufnahme zu kommen. Also das würde ich jetzt so nicht machen. Aber sich vielleicht auch nochmal mit den Strukturen der Notfallversorgung bei uns auseinanderzusetzen. Wie der Herr Worbes schon sagt, ist es tatsächlich so, dass es nicht so schön ist im Moment mit der Notfallversorgung. Nichtsdestotrotz gibt es da ja ist das ja organisiert wie ein hausärztlicher Notdienst, wie die 116, 117, die man auch anrufen kann, wo man ja auch schon Tipps bekommt, wann gehöre ich in eine Notaufnahme und wann nicht.
Mhm.
Und ich glaube, man müsste sich vielleicht das ein oder andere Mal einfach nochmal damit auseinandersetzen, Was ist vorgeschaltet vor die Notaufnahme und wo kann ich mich vielleicht auch erstmal informieren, ob ich in die Notaufnahme gehöre?
Also das heißt, es ist Wochenende, kein Arzt hat auf, dann kann ich erstmal, wenn ich mir nicht sicher bin, die 116, 117 anrufen und bekomme dann schon mal einen ersten Ansprechpartner, der das vielleicht schon mal erst einschätzen kann oder bekomme sogar irgendwie eine Vermittlung zu einem Notdienst. Und das wäre jetzt sowas, was Sie raten würden, dass man da vielleicht erstmal in sich geht, bevor ich jetzt direkt losfahre in die Notaufnahme, da mal einfach anzurufen.
Ja, also Okay. Natürlich, wenn man das noch kann, diese sich in sich gehen, dann ist das durchaus, denke ich, auch noch völlig in Ordnung, das erstmal zu machen. Ich glaube auch hin und wieder, Jörn, korrigier mich, auch wenn man sich nicht sicher ist und die 112 anruft, auch die können einem schon mal sagen, wo man sich hinwenden kann.
Also der Patient definiert sich als Notfall, das ist so ein feststehender Satz quasi. Und ich, wie anfangs schon erwähnte, der kann das nicht mehr einschätzen, wo welcher Ansprechpartner ist jetzt der richtige. Also man muss sozusagen schon ein System entwickeln, und das hat die Politik ja tatsächlich erkannt, dass das System eine Änderung bedarf. Also ich muss jetzt nicht multiple Ansprechpartner suchen, sondern ich muss eine Nummer haben, möglichst, unter der ich dann irgendwie einen Ansprechpartner habe, der mich dann irgendwo hinleitet, wo es dann sinnvoll ist. Und diese 116, 117 Geschichte, die hat ja eine schlechte Historie, muss man sagen. Da hat man lange Wartezeiten unter anderem gehabt. Das ist im Umbruch, gerade in Nordrhein-Westfalen ist es jetzt so, das gab nur eine Zentrale in Duisburg, die das geregelt hatte mit durchwachsener Qualität dann auch, was die Anrufannahme anging. Da haben sie jetzt mittlerweile zwei Systeme draus gemacht. Eins ist in Dortmund, eins ist in Duisburg verblieben, glaube ich. Und diese Zentralen haben eine direktere Anbindung an die Leitstellen, an die Rettungsleitstellen, sodass da sozusagen ein bidirektionaler Austausch stattfindet und man sozusagen auch dann den Patienten weitergeben kann, ad 1 an die 116, 117, die dann auch unter Umständen in der Lage ist, sogar einen Termin irgendwo beim Facharzt zu besorgen. Also all diese Dinge sind ja schon im Umbruch und entwickelt. Also das funktioniert. Ich habe da jetzt selbst keine großen praktischen Erfahrungen, aber nach dem, was man so hört, funktioniert das schon relativ gut. Das heißt natürlich, kann natürlich heißen, dass man nicht direkt am nächsten Tag einen Facharzttermin bekommt und auch nicht direkt 5 Minuten um die Ecke. Es kann sein, dass man da weiter unterwegs sein muss für. Es kann auch sein, dass man ein bisschen Wartezeit hat, aber man hat ihn. Mhm. Und man kommt dann da auch weiter letztendlich. Also das scheint mir sozusagen eine richtige Tendenz zu sein, sowas zu machen. Also Vereinheitlichung und Vereinfachung der Ansprechpartner und dann zielgerichtete Leitung des Patienten, damit er an die richtige Stelle kommt.
Mhm. Okay. Jetzt erleben Sie ja wahrscheinlich in der Notaufnahme auch schon mal die ein oder andere skurrile Geschichte. Haben Sie vielleicht haben Sie in Erinnerung vielleicht eine kleine Geschichte oder Anekdote, die Ihnen da auf Anhieb einfällt? kuriose Unfälle, was auch immer.
Also ein bisschen habe ich schon darüber nachgedacht. Mhm. Wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen und dann habe ich schon hin und her überlegt. Natürlich, wenn man dann darüber nachdenkt, dann fällt einem erstmal natürlich nichts ein. Aber natürlich haben wir schon mal so spezielle Dinge wie beispielsweise ein Pfeil in der Hand. Ja. Oder auch
ein Dartpfeil, oder?
Nein, ein Pfeil, also ein Pfeil.
Okay, also okay.
Längst.
Genau. Okay. Es ist gut gegangen, es ist nichts Wichtiges dabei kaputt gegangen. Der Pfeil hat den richtigen Weg genommen, auch wenn es die Hand war nachher. Oder so Dinge wie, da musste ich dann nachher auch ein bisschen schmunzeln. Wir hatten einen jungen Mann, der in der Nacht gekommen ist und mit den Freunden gefeiert und Armdrücken gemacht hat und dann auf einmal Schmerzen im Oberarm hatte. Dann wurde das ja erstmal mit einem Augenzwinkern beigeschaut und das Ende vom Lied war tatsächlich, dass der Arm dann gebrochen gewesen war.
Oh. Mhm.
Und das ist mir tatsächlich in meiner Laufzeit jetzt schon zweimal passiert, tatsächlich.
Also
das
Bruch durch Armdrücken.
Ganz genau.
Okay,
dann sollte man noch mal überlegen.
Die haben anscheinend alles gegeben.
Ja. Genau, das sind so schon mal so Sachen, wo man dann schon mal schmunzeln muss. Also grundsätzlich auch mit dem Pfeil, das kann ja alles gefährlich werden. Wenn es dann aber sowas ist, dann kann man schon mal gut darüber schmunzeln tatsächlich.
Ja. Ich denke, das tut wahrscheinlich auch gut bei den Erlebnissen, die man da hat. Haben Sie auch noch irgendwas Verrücktes beizutragen?
Also ich sag mal so, als Notfallmediziner muss man ja im Prinzip allem offen gegenüber sein. Ich bin jetzt sozusagen nicht so ein Affin, was Geburten angeht. Mhm. Das überlasse ich lieber anderen Leuten. Aber das musste ich tatsächlich relativ am Anfang, als ich in der Notaufnahme angefangen habe, sehr zeitig dann auch selber erledigen, weil einfach keine Zeit mehr war, in den Kreißsaal zu kommen. Das war eine interessante, also ich meine, man hat das schon mal gehabt im Notarztdienst, aber das ist echt eine Rarität, muss man sagen, heutzutage. Das war schon interessant, ein bisschen anstrengend und aber auch am Ende, muss man sagen, dann kann ich so Geburtshelfer auch irgendwo verstehen, dass das dann auch eine sehr, ja, irgendwie befriedigende Tätigkeit war. Also man hatte ein gutes Gefühl danach, sozusagen, wenn es hat gut geklappt. Insofern, das ist ja das Kennzeichen von Geburten, die gab es schon lange, bevor es Notfallmedizin gab. Insofern kann man da eigentlich relativ ruhig dran gehen, aber das fand ich witzig. Ich sah hinterher aus wie, ja,
Sau. Gebadet. Ja, ja, das ist so.
Können Sie ruhig sagen.
Nicht nur der eigene Schweiß war dabei.
Ja.
Ja. Ja, also multiprofessionell aufgestellt sein, offen für alles, resilient. Das nehme ich jetzt mal so damit. Das ist so ihr Tagesgeschäft. Möchten Sie vielleicht noch irgendwas loswerden, was Sie sich wünschen für die Zukunft der Notaufnahme, Herr Worbes?
Ja, vielleicht ist das ja schon einigermaßen klar geworden. Ich wünsche mir natürlich schon, dass der Fachbereich weiter sozusagen sich rauskristallisiert und auch professionalisiert. Es gibt sicherlich einige Krankenhäuser schon, die das schon noch weiter getrieben haben, aber hier in der Region gibt es das eher nicht. Also das würde ich mir wünschen, dass man da sozusagen dieses System auch weiter pusht und weiter fördert, weil das ist ein wesentlicher Faktor in Krankenhäusern. Das ist sozusagen der erste Kontakt des Patienten mit dem Krankenhaus und das muss fluppen.
Ja.
Das mal sozusagen.
Frau Elkersheim, gibt es vielleicht irgendeine Botschaft, die Sie an die Menschen richten wollen, die Notaufnahme aufsuchen?
Also ich würde sagen, Verständnis definitiv. Nichtsdestotrotz kann ich auch sagen, dass die meisten Patienten oder Menschen, die Notaufnahme betreten, auch das haben tatsächlich. Und dadurch lebt dieser Beruf auch. Und die meisten sind sehr, sehr dankbar. Und deswegen macht es auch viel Spaß tatsächlich, weil es so abwechslungsreich ist und die Menschen einem doch sehr offen oft begegnen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder in unserem Podcast-Studio. Wer sich über unsere zentrale Notaufnahme informieren möchte, der kann sich auch mal auf unserer Webseite umsehen unter www.jung-stilling.de. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sie hörten Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.